Berlin ist dann schon nicht nur ein Stück weit weg räumlich gesehen, sondern das ist auch so ein Stück weit weiter von den Menschen weg. Deshalb habe ich immer gesagt, nein, für den Bundestag will ich nicht kandidieren, ich werde das Ländle nicht verlassen.
Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Ingo Rust. Er ist mit 21 Jahren in den Gemeinderat seines Heimatortes Abstatt gewählt worden, mit 23 dann schon beim Landtag angetreten, zumindest bei der Wahl. Mit 27 ist er dann Vorsitzender des Finanzausschusses des Landtags von Baden-Württemberg und mit 33 Staatssekretär. Ingo, das nennt man so ziemlich genau einen Senkrechtstarter, oder?
Oh je, ich habe immer versucht, dabei die Bodenhaftung zu bewahren.
Also das einzig Verwunderliche an deiner Biografie ist ja, dass du nicht Kanzler geworden bist.
Das wollte ich nie. Ich wollte nie nach Berlin. Das war mir klar. Ich wusste nicht, wo mein Weg hinführt. Aber für mich war ziemlich klar, ich werde das Ländle nicht verlassen.
Du bist Schwabe.
Absolut.
Durch und durch.
Absolut durch und durch Schwabe und heimatverbunden. Und deshalb Berlin ist dann schon nicht nur ein Stück weit weg räumlich gesehen, sondern das ist auch so ein Stück weit weiter von den Menschen weg. Deshalb habe ich immer gesagt, nein, für den Bundestag oder sowas will ich nicht kandidieren. Ich bleibe schön im Land.
Aber wie ist es gekommen, dass du so zum Überflieger geworden bist, dass das so schnell ging? Kann man jetzt sagen, in der SPD gibt es nicht so viele, die gut sind, da geht es schneller oder wie ist es?
Nein, also ich glaube, das war Zufall oder Fügung, je nachdem, an was man glaubt. Ich glaube, dass es Fügung war. Ich habe nichts von dem geplant, was dann kam, sondern es war immer so, dass mir Positionen angeboten wurden, dass man mich gefragt hat und dass ich dann gesagt habe, ja, das könnte passen. Und es hat dann auch geklappt.
Aber mit 21 schon, ich meine, da war das Abi kurz vorbei. Du hast Maschinenbau studiert, ne? Und dann ist die Anfrage, in den Gemeinderat zu gehen. Manche sagen, wir machen Party, du sagst Gemeinderat. Was hat dich gereizt?
Ja, die Party habe ich wahrscheinlich trotzdem gemacht in dem Alter, aber es war tatsächlich das Mitgestalten. Ich war in meinem Heimatort ganz fest verwurzelt. Ich bin auch während dem Studium nicht weggezogen. Ich bin in Abstatt wohnen geblieben und nach Stuttgart und Esslingen gependelt. Und da an diesem zugegebenermaßen kleinen Ort, 4.500 Einwohner, mitzuarbeiten, das hat mich gereizt. Da wollte ich mitmachen. Und ich finde, so ein Gemeinderat, so Kommunalpolitik hat was sehr Bodenständiges, was sehr Praktisches. Das hat mich gereizt. Da habe ich gesagt, da mache ich mal mit. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich gewählt werde. Ich war an dem Wahlabend nirgends, um zu sehen, wie das Ergebnis war. Am nächsten Morgen hat mich, also am Montagmorgen, hat mich der Bürgermeister angerufen und hat gesagt, Herr Rust, Sie sind übrigens gewählt.
Ja, aber eigentlich keine Überraschung, wenn so ein junger Kerl antritt, oder? Der ist ja sofort der Liebling von allen.
Na, für mich war das eine Überraschung.
Für dich schon.
Weil der Ort Abstatt war jetzt, ich bin für die SPD angetreten, war keine SPD-Hochburg. Und dann mit 21 in so einem kleinen, ländlich geprägten Ort war das auch nicht selbstverständlich. Von daher war es für mich schon eine Überraschung.
Dann kam irgendwann die Landtagswahl oder relativ bald danach. Du bist gewählt worden, bist angetreten für die SPD. Warum eigentlich SPD?
Das hat bei mir, also eingetreten in die SPD bin ich mit 18 schon, tatsächlich auch bevor ich in den Gemeinderat dann bin. Mich hat ein Thema politisiert, das ich mit der SPD verbunden habe. Damals ging es ganz banal um das Thema, wer bezahlt eigentlich wie viel für seine Busfahrkarten als Schüler. Ich war damals Schülersprecher.
Ach,
und
okay.
Da ging es darum, dass man für seine Busfahrkarte mussten die Eltern ja Geld bezahlen, wenn man zur Schule gefahren ist. Und im Gymnasium musste man mehr bezahlen als auf der Realschule. Und ich glaube, die Hauptschule war damals sogar dann umsonst die Busfahrkarte. Und da haben wir gesagt als Schüler, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass es sozusagen vom Geldbeutel der Eltern abhängt, auf welche Schule ich kann, würde ich jetzt heute vielleicht ein bisschen pragmatischer sehen, aber tatsächlich hat uns das als Schüler damals bewegt. Und da habe ich gesagt, das kann nicht wahr sein. Ich war damals auch im Landesschülerbeirat und da bin ich auch der Kultusministerin damals begegnet. Und die hat uns als Schüler nicht das Gefühl gegeben, ich sage es mal vorsichtig, uns ernst zu nehmen.
Dass man gehört wird.
Dass man gehört wird, genau. Ja. Und das hat mich politisiert. Da habe ich gesagt, das kann nicht wahr sein. Da möchte ich mich dafür einsetzen, dass es egal, wie dick der Geldbeutel des Elternhauses ist, dass man seinen Bildungsweg machen kann, ganz nach den Begabungen. Das hat mich politisiert und da habe ich mich tatsächlich in diesem Thema, ich sage mal Bildungsgerechtigkeit, habe ich mich am ehesten bei der SPD aufgehoben.
Ja, und es ist bis heute ein Thema, auch als Vater, ich kann mich noch gut erinnern, tatsächlich, es kostet schon Geld, wenn man den Bus zahlen muss für die Kinder zur Schule. Ja, okay, so bist du in die Politik gekommen. Baden-Württemberg, traditionell schwarz, habe ich gerade schon gesagt. Dann gab es aber eine Wende, 2011, Fukushima. Plötzlich gab es einen grünen Ministerpräsidenten. Du warst schon im Landtag. Und wurdest dann Staatssekretär. Da warst du 33, das ging rasend schnell.
Ja, tatsächlich. Ich meine, ich war da zu der Zeit schon, ja, es waren gut sieben Jahre im Landtag, habe im Finanzausschuss schon gearbeitet als Vorsitzender. Also ich war kein ganz Unbekannter mehr in der Zeit. Und ich sage mal so, für das Lebensalter ist so ein Zeitraum dann doch schon relativ lang. Genau, und auch da bin ich gefragt worden. Es war klar, ich war Finanzpolitiker. Damals wurde das Finanzministerium mit dem Wirtschaftsministerium zusammengelegt.
Das war das Superministerium.
Das sogenannte
Nils Superministerium. Schmid war damals Minister.
Ja? Genau, und ich sein Staatssekretär. Mhm. Und da lag das fachlich nahe sozusagen, dass ich dann mit ins Ministerium gehe.
Wir sind uns damals schon mal begegnet und du hattest ein Riesenbüro im Neuen Schloss.
Ja.
Und ein noch größeres Auto und da war das Nummernschild drauf und die Jahreszahl, also dein Geburtsjahr war da drauf, wenn ich das richtig erinnere.
Ja, 1978.
1978, ja. Auf so einer Karosse. Und ich dachte schon, Mensch, der Kerl, der hat's zu was gebracht, ist jünger als ich. Ist dir das immer wieder gespiegelt worden? Hast du dich als ein bisschen ein Sonderling gefühlt, so unter deinen Altersgenossen?
Also wenn man in der Politik aktiv ist, ist man, glaube ich, in fast jeder Altersgruppe ein Sonderling. Mhm. Ich meine es jetzt gar nicht negativ, sondern durchaus positiv. Denn es sind einfach sehr wenige, muss man ehrlich zugeben, die sich ehrenamtlich oder auch hauptamtlich in der Politik engagieren. Von daher ist man schon ein Stück weit ein Sonderling. Ich habe aber immer versucht, dass mir so großes Büro im Neuen Schloss und Dienstwagen nicht zu Kopf steigen, weil ich das bei Kollegen tatsächlich erlebt habe, die sich so mit diesem Amt identifiziert haben, also die quasi aufgegangen sind mit ihrer Person in dem Amt. Das wollte ich nie, zumal als sie das Amt dann verloren haben, sind sie in ein ganz tiefes Loch gefallen. Ich habe immer gesagt gehabt, das eine ist das Amt und das Amt ist wichtig, aber ich als Person bleibe so wichtig wie vorher oder so unwichtig wie vorher. Ich fülle das Amt so gut es geht aus, aber ich bin nicht das Amt. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, vor allem wenn man in jungen Jahren Positionen bekommt, die dann mit Verantwortung verbunden sind, dass man sich nicht zu sehr mit diesem Amt identifiziert. Ja, gilt für die Wirtschaft genauso wie für die Politik.
Eigentlich fast in jedem Bereich, aber ist so eine Versuchung, ein bisschen auch den Bodenkontakt zu verlieren. Ja. Hast du diesen Anfangsimpuls, wenn du das mit den Fahrkarten erzählt hast, um in die Politik zu gehen, diesen Enthusiasmus, auch ein bisschen vielleicht eine Naivität, weiß ich gar nicht, aber eine Leidenschaft für eine konkrete Sache, dir beibehalten können, auch im Politikbetrieb und dann in der Regierung? Oder ist das irgendwie ernüchtert worden und gewichen, weil es einfach so viele Gesetzmäßigkeiten gibt, wo du gar nicht so viel ändern kannst?
Also was mich immer noch stark antreibt, manchmal auch aufregt, ist alles, was mit dem Gerechtigkeit zu tun hat. Also ich habe ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Wenn ich irgendwo sehe, da ist was ungerecht, dann will ich daran was ändern. Manchmal kann ich was dran ändern, manchmal auch nicht. Das ist ja sehr unterschiedlich. Tatsächlich gibt es ganz, ganz viele Zwänge, denen man ausgesetzt ist in der Politik, wo man dann gar nichts mehr ändern kann. Aber wo ich es kann, versuche ich es. Und tatsächlich berührt es mich immer noch. Wenn so Gerechtigkeitsthemen dran sind, da will ich versuchen, was zu machen. Gar nicht nur Bildungsgerechtigkeit, sondern so grundsätzlich.
Was berührt dich da am meisten jetzt gerade?
Also tatsächlich immer noch das Thema Bildungsgerechtigkeit. Ich glaube, da sind wir noch nicht so richtig vorwärts gekommen. Nicht so, wie ich mir das wünsche, sozusagen, dass es völlig unabhängig ist vom Elternhaus, dass ich meine Bildungsbiografie gehen kann. Mhm. Das hängt bei uns in Deutschland und in Baden-Württemberg speziell immer noch sehr, sehr stark davon ab. Bekomme ich die Unterstützung vom Elternhaus? Wer hilft mir bei den Hausaufgaben? Kann ich mir Nachhilfe leisten? Das sind schon noch so Sachen, wo ich denke, Mensch, das müsste uns doch eigentlich gelingen in einer hochzivilisierten Welt, dass das nicht mehr davon abhängt. Das heißt nicht, dass jeder studieren muss. Das will auch gar nicht jeder, sondern
es geht damit einfach gar nicht gesagt.
Genau, dass jeder nach seiner Begabung und nach dem, was er machen will, das frei wählen kann. Und das sind wir schon noch entfernt, wenn ich auch bei uns in der Stadt in verschiedenen Schulen und Schularten gucke, da sieht man das schon noch.
Du sagst gleich, bei uns in der Stadt, du bist jetzt Finanzbürgermeister in Esslingen, stellvertretender OB, also erster Bürgermeister, hast also den Wechsel gemacht vom Staatssekretär in die Kommunalpolitik. Und zwar nicht erst, nachdem die Regierung dann abgewählt war oder die SPD nicht mehr an der Regierung beteiligt war, sondern du hast dich in eine Stadt wählen lassen, 3-4 Jahre nach dem Amt in der Regierung. Warum das?
Also war wieder so, dass ich gefragt worden bin. Das Witzige war, ich bin eigentlich nicht gefragt worden, ob ich nach Esslingen wechseln will, sondern ich bin gefragt worden, ob ich jemanden kenne, der da hinwechseln will, weil es tatsächlich jetzt so auf den ersten Blick ungewöhnlich
war. Nicht so nahe
lag. Dass man vom Staatssekretärsamt auf ein Bürgermeisteramt wechselt. Aber mich hat es angesprochen. Mich hat es irgendwie innerlich berührt. Ich bin damit eine Weile schwanger gegangen, tatsächlich. Und bin dann aber immer mehr zu überzeugen gekommen, das ist jetzt dran. Das ist jetzt mein Weg. Musste dann noch meine Frau überzeugen. Und
dann seid ihr umgezogen nach Esslingen.
Dann sind wir komplett umgezogen.
Das seid ihr schon ein Weilchen. Ingo, es gab zwei Staatssekretäre, die jünger waren als du in Baden-Württemberg. Die sind beide Ministerpräsident geworden. In Baden-Württemberg gibt es bald wieder Wahlen. Wäre das was für dich?
Nein, ich habe nicht vor, in die Landespolitik zurückzugehen. Ich bin ganz zufrieden auf der kommunalen Ebene. Das ist ein sehr handfestes Amt, das ich da habe, wo man auch ganz viel vor Ort bewegen kann. Das freut mich dran. Genau.
Wir werden darüber noch reden, vielleicht auch ein bisschen, welche Träume du hast und was sich davon verwirklichen lässt. Aber bevor wir das tun, du bist auch in der Kirche, du bist SPD-Politiker und wie das mit Politik und Glaube und so, was es da zu tun hat und wo es da Konflikte gibt. Ich finde, das ist sehr spannend, dazu gleich, aber erst eine kleine Entweder-Oder-Frage-Runde, die gehört zu diesem Podcast. Ich nenne dir zwei Alternativen, du entscheidest dich für eine oder legst was Drittes dazu. Steigen wir mal ein mit Fisch oder Fleisch?
Fleisch.
Party oder Pauken?
Party.
Ehrlich?
Ich pauke nicht gern. Ich musste mich immer durchpauken durch die Schule. Mir ist nichts zugefallen. Aber
man
ich habe das nie gern gemacht.
Muss ein Musterschüler gewesen sein. Aber
in gewissen Phasen, in manchen auch nicht. Aber ich habe nie gern gepaukt. Nie.
Dann weiß ich gar nicht, ob ich die nächste nennen soll. Das ist Mathe oder Deutsch?
Mathe. Doch, das ist schon eindeutig. Ich bin ja Ingenieur eigentlich. Und ja. Ohne Mathe kein Ingenieur. Jetzt bin ich auch für Finanzen zuständig, da brauche ich auch wieder Mathe. Im Land brauchte ich Mathe. Also
aber Maschinenbau, so viel ist davon nicht übrig geblieben, ne? Wenn du in die Politik gegangen bist oder jetzt auch als Finanz-OB, Bürgermeister.
Also das logische Denken, das man als Ingenieur lernt, das habe ich mir beibehalten. Und das ist sehr, sehr wertvoll, weil als Ingenieur gibt es im Prinzip keine Diskussion. Zahlen kann man nicht anschreien, ja. Pläne kann man nicht anschreien. Da ist man den Naturgesetzen sozusagen unterworfen.
Ja.
Und dieses logische Denken und klare Analysieren, das ich an der Hochschule
schadet
gelernt habe.
Schadet in der Politik nicht,
schadet
wenn
nicht,
jemand
nein.
logisch denken kann.
Ja.
Das stimmt so.
Genau.
Ja. Können wir mal festhalten. Anzug oder Jogginghose?
Das kommt drauf an, wo. Also bei der Arbeit immer Anzug und daheim die Jogginghose.
Und daheim schon,
ja.
So auf dem Sofa rumlümmelnd oder so. Zivil oder Uniform?
Ich habe Wehrdienst geleistet.
Darauf wollte ich raus.
Von daher Uniform, ja.
Genau,
ja.
Du hast, wie war die Entscheidung? War für dich, ich habe Zivildienst gemacht damals, aber...
Für mich war das relativ klar. Ich muss im Nachhinein sagen, ich war dann danach, nach meiner Bundeswehrzeit, ein Gegner der Wehrpflicht. Tatsächlich erst danach, weil in dieser Zeit, das war Ende der 90er Jahre, da war sozusagen, da war der Auftrag der Bundeswehr irgendwie so nicht mehr so ganz klar. Und man hat auch nicht mehr viel Geld in die Bundeswehr gesteckt und wir hatten auch nicht wirklich eine Aufgabe. Also wir saßen, also nach der Grundausbildung die Hälfte des Tages saßen wir rum und wussten nicht, was tun. Und da habe ich gesagt, also für diesen Auftrag, nämlich den halben Tag nichts tun, das war meine Erfahrung, dafür können wir den jungen Leuten kein Jahr ihres Lebens klauen. Entweder muss es richtig gemacht werden oder gar nicht.
Ja, ja.
Und deswegen war ich damals tatsächlich dann einer, der dort war, aber dann auch politisch immer für die Abschaffung der Wehrpflicht war.
Interessant, bei mir war es gerade andersrum. Ich habe Zivildienst gemacht. Irgendwie, weil ich mir dachte, das mit der Waffe und so, das passt nicht so ganz zu meinem christlichen Ethos. Im Nachhinein sehe ich das sehr kritisch, weil ich denke, wir brauchen einen bewaffneten Rechtsstaat auch oder einen wehrhaften Rechtsstaat. Es braucht Polizei, Soldaten.
Ich wäre auch wieder für die Einführung einer Dienstpflicht übrigens. Aber da muss es richtig gemacht sein. So wie es damals war es nicht gut. Und deshalb war ich tatsächlich dann einer, der für die Abschaffung der
Wehrpflicht heute
war.
Sehen wir das sowieso nochmal ein bisschen anders.
Genau.
Ja. Regierung oder Opposition?
Regierung.
Klar.
Ganz klar.
Opposition ist Mist, hat mal jemand gesagt.
War Franz Müntefering, genau.
Ja, genau.
Und da hat er absolut recht gehabt. Ich habe ja beides erfahren und von daher Regierung. Ja.
Politik oder Familie?
Familie. Also Politik ist Teil meines Lebens, völlig klar. Aber wenn ich entscheiden müsste, dann wäre es Familie.
Bist verheiratet, ihr habt zwei Kinder. Mhm, ne?
Ja.
Genau. Hast schon gesagt, mit dem Umzug und so war auch ein Thema.
Ja.
Gott oder Geld?
Gott. Mit Geld konnte man mich nie locken. Also das war das ziemlich eindeutig.
Sagt der Finanzbürgermeister.
Ja.
Ist auch gut. Ja. Letzte Frage. Schwarz oder rot?
Rot.
Vorsicht, Falle. Als Sozi musst du rot sagen, aber als Finanzbürgermeister sollten die Zahlen schwarz sein.
Ja, oder nur leicht rot. Genau.
Ja, schwarze Null ist schon mal ganz
genau.
Gut. Kommunalpolitik. Ingo, was ist gerade dein größtes Problem?
Also es gibt ganz viele praktische Probleme natürlich, aber wenn ich das mal so abstrakt sage, ich spüre schon, in der Gesellschaft hat sich was verändert in den letzten 10 Jahren. Jetzt bin ich fast 10 Jahre in der Kommunalpolitik hauptamtlich. Der Ton in der Politik und mit der Politik hat sich geändert. Also ich stelle fest, dass der Ton rauer wird untereinander, denen, die hauptamtlich oder ehrenamtlich Politik machen, aber auch von den Bürgern gegenüber der Politik. Solche Töne, die man heute zum Teil hört oder auch liest in E-Mails, in Briefen, die man bekommt, das hätte man, glaube ich, vor 10, 15 Jahren so nicht gehört.
Magst du einen Unterschied gerade zu dem, wo du auch im Landtag warst und zu der Zeit und so?
Ja, es wird aggressiver. Der Ton wird aggressiver. Es findet eine sehr viel stärkere Ich-Zentrierung statt. Also diese Erwartungshaltung, die manchmal formuliert wird, der Staat, die Stadt, wer auch immer, ist verantwortlich dafür, dass es mir gut geht. Mhm. Diese Haltung stelle ich ganz, ganz häufig fest. Und ich glaube, früher war schon noch mal öfter so, es geht darum, dass es allen gut geht, dass es der Gemeinschaft gut geht, dass es dem Ganzen gut geht. Das habe ich schon noch öfter gespürt. Und das nimmt ab. Da haben wir vielleicht alle mit ein Stück weit dazu beigetragen.
Aber Egoismus gab es doch auch schon vor 10 Jahren.
Ja, aber so ausgeprägt und so offen formuliert. Also früher wurde der Egoismus vielleicht noch etwas versteckt formuliert, aber jetzt wird ganz offen formuliert. So, ihr habt dafür zu sorgen, dass ich im Homeoffice arbeiten kann, deswegen brauche ich einen schnellen Anschluss. Das ist nicht meine Verantwortung, eure Verantwortung, dass ich das kann. Ihr habt dafür zu sorgen, dass die S-Bahn und der Bus immer pünktlich kommen. Also eine klare Erwartungshaltung zu formulieren und da auch gar nicht mehr drüber zu diskutieren, sondern mit einer festgelegten, vorgefertigten Meinung zu kommen und die klar zu formulieren und für Argumente leider sehr selten zugänglich zu sein.
Was hat dazu geführt, zu dieser Empörungskultur? Bernhard Pörksen, der Tübinger Medienwissenschaftler, spricht so von der großen Gereiztheit, die in unserem Land da ist, so eine Empörungskultur, so ein Hau-drauf-Ding. Diese Mentalität?
Ich bin jetzt kein Wissenschaftler. Das könnten wahrscheinlich Wissenschaftler so richtig psychologisch erklären, wo das herkommt. Ja. Ich glaube einfach, dass wir in der Gesellschaft, haben wir schon jetzt lange erklärt, es geht eigentlich nur darum, dass es dem Einzelnen gut geht und das persönliche Glück ist das Höchste. Dass es eine Gemeinschaft gibt und dass es auch wichtig ist, dass so eine Gemeinschaft funktioniert, egal auf welcher Ebene, ob das der kleine Ort im Schwarzwald ist oder die große Landeshauptstadt Stuttgart oder ein ganzes Land, dass es auch darum geht, dass es einen Wert hat auch, wenn es dem Ganzen gut geht. Auch wenn ich vielleicht persönlich Abstriche machen muss, das ist verloren gegangen. Wir haben jetzt, glaube ich, schon einige Jahrzehnte erklärt, das Wichtigste ist eigentlich das persönliche Glück.
Und vielleicht auch die Versprechen der Politik haben darauf abgehoben, wir machen euch glücklich, wählt uns.
Absolut, ja, klar. Dafür ist natürlich auch jeder empfänglich, wenn die Politik das verspricht. Ich bin da anders geprägt worden. Meine Mutter, die ist leider schon verstorben, war immer für andere da. Die hat auf jedem Dorffest bei uns mitgearbeitet, bei der Essensausgabe und hat überall mitgeholfen, war immer für andere da. So bin ich auch erzogen worden. Das hat einen Wert, wenn ich für andere da bin. Ich habe jetzt Ehrenämter, seit ich 14 bin. Und also wirklich, wo ich mich in einer Organisation ehrenamtlich engagiere. Und das war ein Wert, den ich mitbekommen habe. Auch da gucken mich manchmal Leute groß an und sagen, ja, warum machst du das eigentlich? Warum engagierst du dich ehrenamtlich noch irgendwo? Und ich glaube, da haben wir in der Gesellschaft in den letzten Jahren, vielleicht Jahrzehnten, was gemacht, was der Gesamtgemeinschaft nicht gut tut.
Das ist schon bedenkenswert. Das hat was mit kollektivem Wertebewusstsein zu tun, auch in der Art, wie wir kommunizieren. Ingo, ich frage dich jetzt mal so. Du bist Finanzbürgermeister einer Stadt, den Kommunen fällt grundsätzlich das Geld. Du bist Mitglied einer Partei, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten abgebaut hat und du gehörst zu einer Kirche, der die Leute davonlaufen. Es gibt zumindest viel, was einen runterziehen kann. Was gibt dir Hoffnung?
Also gesellschaftlich gibt mir Hoffnung, dass es auch in vielen, vielen Bereichen aufwärts geht. Ich selber bin jetzt in einer Kirchengemeinde, die wächst. Wir haben jetzt ein neues Gemeindezentrum bezogen. Das gibt mir Hoffnung, das macht auch Freude. Und es gibt auch im gesellschaftlichen Bereich immer wieder Dinge, wo ich denke, wow, das ist toll, was wir da tun, was sich da entwickelt. Ich stehe samstags mit meinem Sohn auf dem Fußballplatz, wenn der kickt. Das macht mir Riesenfreude, den Jungs dazu zu gucken, wie sie voll engagiert Fußball spielen. Das sind so Momente, wo ich denke, ja, gut.
Und trotz dieser Gereiztheit, also es gibt ja diese Triggerthemen, ich sage jetzt mal, du hast gerade die Kirche angesprochen, gibt es in der Politik und in der Kirche. Wenn wir in die USA schauen, ist das noch stärker, aber auch bei uns so Themen wie Gender, Migration, Abtreibung zum Teil, also auch Themen, die sehr aufgeladen werden. Und wie hältst du das aus und wie positionierst du dich mit einer Gradlinigkeit, ohne die Fahne in den Wind zu hängen?
Ich glaube, man braucht außer dem, was sozusagen weltlich passiert um einen rum, immer noch mal einen Leuchtturm, auf den man schauen kann, der einem so ein bisschen Hoffnung vermittelt.
Außerhalb des
Alltags. Mhm. Also für mich ist das der Glaube, wo ich immer mal wieder, gerade wenn es mir schlecht geht oder wenn, das kommt schon mal so an, wenn man einen Tag mal wirklich ganz viele negative Rückmeldungen kriegt oder auch mal im Gremium angegriffen wird, dann hat man schon mal so ein Tief und dann braucht es aber einen Punkt, auf den man schauen kann, der einem wieder Hoffnung gibt.
Was ist das für ein Punkt?
Für mich ist es Jesus, also mein Glaube, da drauf zu schauen und zu sagen, es gibt noch mehr als das, was jetzt aktuell um mich herum ist. Ja. Ich blicke da sozusagen drüber hinaus. Ja.
Und wie hilft dir das, wenn die Kasse leer ist und wenn du beleidigt wirst und wenn du böse Briefe kriegst und wenn du angeschnauzt wirst?
Es hilft mir, das auszublenden. Und sozusagen auf was anderes zu schauen, auf was Größeres zu schauen. Und man ist ja häufig dann in so einer Glocke drin, also so eine gewisse Blase um sich rum, ja, die das vielleicht sogar noch verstärkt. Und dann aus dieser Blase rauszukommen, zu sagen, das ist jetzt mein Augenblick, aber dann, ich ziehe mich dann auch gern zurück, einfach an einen Ort, wo das alles ausgeblendet ist, also dann nicht mein Büro, sondern ich ziehe mich dann gern zurück oder gehe raus in die Natur und dann den Blick zu weiten und zu sagen, es gibt nicht nur das Aktuelle, was gerade schwierig um mich rum ist, sondern ich habe da was, auf das ich schauen kann. Ja. Ein Bibelwort, ein Zuspruch, ich bete dann auch gern. Und das hilft allein schon. Also nicht den Blick auf die ganzen Probleme um einen rum zu haben, sondern darüber hinaus zu schauen. Und
zumindest darin nicht zu versinken und dann wieder sich neu zuwenden zu können.
Ja.
Also Glaube als ein gewisser Fluchtpunkt, der helfen kann, das auszuhalten, worin man steht. Aber Glaube kann ja manchmal auch in Konflikte führen, die man ohne ihn nicht hätte. Also ich nenne nochmal Migration. Du sagst, ihr kriegt das gut hin in Esslingen, aber wir haben diese großen Zahlen und viele Städte da, Kommunen stöhnen und sagen, wir schaffen das nicht mehr.
Ja.
Wir brauchen mehr Geld vom Bund, vom Land, woher auch immer. Da ist es aber auch nicht da. Andererseits gilt dir als Christ das Gebot, Fremde aufzunehmen. Eigentlich gibt es da keine Obergrenze, wenn man jetzt mal in die Bibel schaut. So kann man aber auch nicht Politik machen. Wie gehst du damit um?
Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Das, was uns in der Bibel aufgegeben ist als Christen, das richtet sich an uns persönlich. Also wenn wir das wirklich ganz ernst nehmen, dann heißt es, jeder von uns Einzelner muss jemanden, der an seine Tür klopft, aufnehmen. Ich kann das nicht an den Staat delegieren. Das ist häufig die Diskussion, die wir führen als Christen auch. Wir delegieren die Gebote, die für uns persönlich gedacht sind, an den Staat. Der Staat muss halt. Ja. Der Staat soll halt diese Gebote, die eigentlich für mich gedacht sind, soll stellvertretend für mich die umsetzen. Das steht nicht in der Bibel. In der Bibel steht, dass wir das persönlich tun sollen. Da steht nicht, der Staat, damals das Römische Reich oder wer auch immer, soll das tun, sondern ich als Einzelner habe diese Aufgabe, das
zu tun. Wobei manche Gebote gelten ja auch damals schon dem Gemeinwesen, sagen wir mal so, wenn es um Erlassjahr geht oder so, also dass allen die Schulden erlassen werden. Aber okay, du würdest sagen, ist eher persönliche Ethik und das andere ist Gemeinwesen.
Das andere ist Gemeinwesen, da muss ich als Politiker natürlich unsere weltlichen Gesetze achten, auch das steht übrigens in der Bibel, dass wir das tun sollen, das hat Daniel erfahren in Babylon, das hat Josef erfahren, das hat Jesus selber auch gesagt, dass wir die weltlichen Gesetze achten sollen, das gilt für mich natürlich. Und wenn ich da sehe, da ist etwas praktisch nicht mehr möglich. Zum Beispiel, wenn jetzt in einer Region, in einer Stadt oder in einem Land die Aufnahmefähigkeit einfach nicht mehr da ist, dann ist das praktisch nicht mehr möglich. Dann ist das aber praktische Politik. Ja. Nochmal, die Gebote gelten für uns jeden Einzelnen. Ja. Du sollst nicht töten, gibt zwar auch ein weltliches Gesetz dazu, aber es gilt zunächst mal für uns ganz persönlich als Christen.
Heißt aber dann
in der praktischen Politik, wenn die Stadt nichts mehr aufnehmen kann, ja. wir haben keine Räume mehr, wir haben keine ja. Gelder mehr, wir sind einfach an der Grenze, dann heißt das auch, abweisen zu müssen.
Dann formulieren wir das an diejenigen, die uns, das ist die nächsthöhere Ebene, die uns dann die Zuweisung machen. Das haben wir auch schon gesagt, wenn es so war. Ja. Es gab Situationen, da war das wirklich schwierig. 2015 war das bei mir in der Stadt ganz spontan, stand ein Sonderzug mit 500 Flüchtlingen am Bahnhof. Der konnte in der nächstgrößeren Stadt nicht einfahren und hat deshalb in Esslingen gehalten. Und da mussten wir ganz praktisch ran und haben ganz praktisch versucht, es zu lösen, soweit es irgend geht.
Und habt ihr dann 500 ja. Leute untergebracht?
Wir haben einen Teil, konnten wir dann mit Bussen weiterfahren, aber einen Großteil haben wir untergebracht, ja, in Sporthallen dann.
Manchmal wird es ganz, ganz, ganz konkret.
Sehr praktisch, ja.
Du hast gerade schon gesagt, Kirche, du bist in einer Gemeinde, die wächst, die sehr vital ist. Das ist eher so eine Ausnahmesituation. Was ist das für eine Gemeinde?
Das ist eine Gemeinschaftsgemeinde, also innerhalb der evangelischen Landeskirche, aber in einer Gemeinschaft, einer landeskirchlichen Gemeinschaft. Das heißt, also ich sage es immer so in meiner Laiensprache, mit einem Fuß drin in der Landeskirche, mit einem Fuß draußen.
Also freies Werk im Raum der Landeskirche. Ihr seid genau. evangelisch, nicht irgend sonst was.
Nein, wir sind
komisches oder sowas, sondern es
bin
ist
auch
evangelisch.
Mitglied noch der evangelischen Kirche.
Bist ja. Mitglied der Kirche, ja. Was, wie sieht euer Gemeindeleben aus? Wie viele sind da im Gottesdienst und welche Altersgruppe ist da?
Also Altersgruppe ist ganz breit. Wir haben von den 14-, 15-Jährigen bis zu über 80-Jährigen. Der Schwerpunkt ist so um die 40 wird wahrscheinlich das Durchschnittsalter sein oder Mitte 40. Ganz breites Spektrum. Viele Familien, viele Kinder. Neben Gottesdienst gibt es Teenkreis, Kinderstunde, Jungschar, alles Mögliche.
So, das sieht in vielen Gemeinden komplett anders aus. Altersdurchschnitt, alles. Was macht ihr richtig, was andere falsch machen?
Also ich kann sagen, ich bin ja da auch erst seit 8 Jahren jetzt, 7, 8 Jahre. Was mich begeistert hat, als ich zum ersten Mal dahin bin, man ist mit einer Herzlichkeit begrüßt worden. Und das ging mir jetzt bei vielen Gottesdiensten in der Landeskirche, wenn man in barocke oder mittelalterliche Kirchen reinkommt, da steht nicht automatisch jemand da, der dich herzlich begrüßt. Da kommt man rein und dann sucht man sich irgendwo einen Bankplatz. Dort ist man herzlich begrüßt worden, angesprochen worden, es ist einem geholfen worden. Also es war sofort eine persönliche Zuwendung. Ja. Das hat mich total beeindruckt. Dann habe ich meine Familie mal mitgenommen, die waren auch beeindruckt. Und das fand ich richtig gut. Und ich glaube, was in unserer Gemeinde, die gehört zum Süddeutschen Gemeinschaftsverband, was da sehr gut funktioniert noch, ist der Markenkern, der wird auch noch gelebt. Also da geht es um Kirche, da geht es um Glaube, da geht es um mich und mein Verhältnis zu Gott, zu Jesus. Und das kommt wirklich in jedem Gottesdienst, in jeder Veranstaltung zum Ausdruck. Das ist das Besondere, glaube ich.
Ja. Du sagst, der wird noch gelebt. Hast du den Eindruck, der wird in anderen Gemeinden oder in der Kirche sonst nicht so gelebt, dieser Markenkern?
Ja, ich glaube tatsächlich, das ist das Problem. Wenn ich diesen Markenkern sozusagen als Kirche, als, sage ich mal, neutral, als Religionsgemeinschaft, wenn ich den verlasse, dann wird es schwierig. Ja. Wenn ich mich in Einzelthemen verzettele, die vielleicht auch im Großen und Ganzen dazugehören, aber den Kern vernachlässige, dann wird es schwierig. Seelsorge finde ich ganz wichtig. Das suchen ganz viele Menschen bei einer Kirche, dass es jemand gibt, mit dem ich reden kann, dass mir jemand hilft, sozusagen mit meinen Alltagsproblemen auch umzugehen. Und das Thema Gemeinschaft. Wir sind dort herzlich willkommen und wir haben Gemeinschaft dort. Auch das findet in vielen Sonntagmorgensgottesdiensten, da findet eine Predigt statt, da findet gemeinsamer Gesang statt, aber Gemeinschaft, das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Gemeinde, das vermisse ich da häufig.
Wenn uns jetzt Kirchenleitende zuhören, was würdest du denen gerne ins Stammbuch schreiben?
Markenkern stärken. Es geht hier um eines, es geht um Glaube, es geht um darum, Menschen zu Jesus zu bringen. So. Und alles muss sich dem eigentlich unterordnen. Ja, das würde jedes Unternehmen so machen. Ein Unternehmen hat einen Markenkern und eine Markenbotschaft. Und alles, was dieses Unternehmen macht, muss sich diesem Markenkern, dieser Markenbotschaft unterordnen. Und alles, was da nicht reinpasst, da muss ich auch loslassen. Das fällt, glaube ich, in altehrwürdigen Institutionen wie den Kirchen, fällt es häufig schwer loszulassen. Und das muss man aber radikal machen. Ich war selber ja Kirchengemeinderat lange. Wir haben uns in diesem Kirchengemeinderat zu 60% mit Bauen beschäftigt, zu 20% mit Finanzen. Mhm. ein bisschen Personal immer noch. Und da sieht man schon, was bleibt dann noch übrig für eigentlich unseren Markenkern.
Du warst auch mal Vorsitzender einer Bezirkssynode, also so die kirchlichen Gremien kennst du auch.
Ja, ja, ja.
Okay.
Und also, das demotiviert auch Leute. Wer sich in der Kirche engagiert, der will nicht ständig Pfarrhaus renovieren, Kirche renovieren, Gemeindehaus renovieren. Der will nicht ständig sich mit Personalthemen auseinandersetzen. Der will sich engagieren dafür, dass es Menschen besser geht, dass Menschen zu Jesus finden, auf unterschiedlichen Wegen, auch über die Kirchenmusik, auch über Diakonie, aber es geht um diesen Markenkern. Und man überfordert Menschen dann auch damit, wenn sie sich dann, wie gesagt, das war bei uns so, die Kirche war fertig renoviert, dann ging es mit dem Pfarrhaus weiter, dann ging es mit dem Gemeindehaus weiter. Man hat sich gefühlt wie in einem Bauunternehmen. Ja. Und das ist das Falsche, damit sollten wir uns nicht beschäftigen. Die Kirchen sollten sich mit dem Markenkern beschäftigen. Alles muss da einzahlen, alles. Und wenn etwas nicht mehr einzahlt, wenn etwas nicht mehr funktioniert, dann muss man sich auch davon trennen. Und wenn es ein Kirchengebäude ist.
Ja, da klingt jetzt der Sozialdemokrat und Christ ganz unternehmerisch. So. Ja. Also, okay, lassen wir so stehen. Ingo, es gibt in diesem Podcast eine Rubrik, die heißt Hoffnungslose. Mhm. Neben dir steht ein Glas. Mhm. Zieh das mal zu dir her. Da sind bunte Lose drin, sogenannte Hoffnungslose. Die Bitte ist, zieh eins raus. Mach es auf und lies mal vor, was draufsteht. Es ist irgendein Zitat. Es hat mit dem Thema Hoffnung zu tun. Es kann was ganz, ganz Verschiedenes sein. Ich bin gespannt.
Wer von der Hoffnung lebt, stirbt an Enttäuschung. Sprichwort aus Spanien.
Ha!
Wer von der Hoffnung lebt, stirbt an Enttäuschung. Finde ich falsch.
Das ist sehr.
Ich lebe von der Hoffnung. Und ich natürlich wird man im Leben enttäuscht.
Ja.
Aber ich bin noch nicht von meiner Hoffnung enttäuscht worden.
Ich meine, dahinter steckt ja so eine Erfahrung, auch ein bisschen vielleicht sogar eine Kritik an Menschen, die glauben, die sich an Hoffnungen hängen, dass man sagt, letztlich hängt ihr euer Herz doch an eine Illusion, die sowieso nicht eintrifft. Mhm. Und irgendwann wirst du enttäuscht werden. Jetzt sage ich mal so, vielleicht würde der oder die das geschrieben hat, auch sagen, auch du, Ingo Rust, mit deinem Blick auf den Jesus und auf den Blick so außerhalb von deinem Alltag, eigentlich ist das eine schöne Illusion, aber du wirst schon auf den Boden der Tatsachen zurückkommen.
Es gibt da eine nette Geschichte, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber angeblich hatte August Bebel, SPD-Mitbegründer sozusagen, ein enges Verhältnis zu Blumhardt in Bad Boll.
Ja.
Und jetzt war Bebel kein gläubiger Mensch, Blumhardt schon. Blumhardt war auch Sozialdemokrat und gläubiger Pfarrer,
Pietist, genau. Ja.
Und später auch Landtagsabgeordneter für die SPD, wurde dann aus der Kirche rausgeworfen deshalb. Als dann tatsächlich Bebel starb und das Blumhardt berichtet wurde, ist überliefert, dass der dann gesagt hat, jetzt wird der August Auge machen. Also wir werden es dann sehen, ja, am Ende sozusagen. Ich habe große Hoffnung und bin mir sicher. Ich hab in meinem Leben erlebt, dass es diese Hoffnung gibt. Ich habe es persönlich erlebt und deswegen habe ich die Hoffnung und lass mir die auch nicht nehmen.
Also eine Hoffnung, die dich trägt im Leben, aber die auch, wenn du jetzt auch so diese Geschichte erzählst, über das Leben hinaus weißt.
Ja.
Ja, das ist ja schon immer mit verbunden, mit dieser Glaubenshoffnung zumindest.
Ja. Perspektive Ewigkeit.
Ingo, du bist auch in einem Hochschulrat tätig, so ehrenamtlich. Und zwar in einer Hochschule mitten im Schwarzwald, was man irgendwie gar nicht vermutet. So zwischen Parkbänken und schwarzen Tannen in Bad Liebenzell gibt es eine internationale Hochschule. Und da bist du im Hochschulrat. Da kann man, was kann man da alles studieren? Theologie, soziale Arbeit?
Evangelische Theologie in Kombination dann auch mit sozialer Arbeit, genau zum Beispiel. Ja.
Warum engagierst du dich da? Hat nichts mit Maschinenbau zu tun.
Also wieder bin ich gefragt worden, tatsächlich.
Du wirst immer gefragt.
Ist Jahre her.
Ja,
ja, und ich wäge dann schon gut ab. Mich hat diese Hochschule angesprochen, weil es ist eine kleine Hochschule, aber durchaus sehr schön. Also nicht nur schön gelegen im Schwarzwald, sondern auch mit einer richtig guten Ausstattung. So hätte ich gern studiert früher, muss ich sagen. Das war also wirklich toll, was so das ganze Umfeld der Studierende da haben.
Und eine wachsende Hochschule, ne?
Eine wachsende Hochschule, ja, genau. Auch wieder schöne, also tolle Anfängerzahlen jetzt dieses Wintersemester. Wirklich gut. Ja, ich bin gefragt worden und das war tatsächlich der damalige Leiter der Liebenzeller Mission, die Trägerin dieser Hochschule ist, hat mich gefragt, hat gesagt, Herr Rust, wir haben bei uns Erwin Teufel im Hochschulrat. dieses Aufsichtsgremium für die Hochschule, der möchte jetzt ausscheiden, wir möchten gern wieder jemanden, der sich mit der Landespolitik ein bisschen auskennt, würden Sie da mitmachen? Und ich habe mir das dann auch angeschaut und habe dann zugesagt, nachdem ich gesehen habe, wie toll die Atmosphäre dort ist. Ich war bei einer Absolventenverabschiedung dabei und das war ich an meiner Hochschule auch häufig, weil ich auch anschließend an der Hochschule gearbeitet habe und habe gesehen, wie die Studierenden mit leuchtenden Augen über ihre Professoren gesprochen haben und umgekehrt. Und da habe ich gesagt, Mensch, hier ist ein richtig toller Geist an dieser Hochschule. Da bringe ich mich gerne ehrenamtlich ein. Ist jetzt kein großes Ehrenamt. Wir tagen zweimal im Jahr für 2 bis 3 Stunden. Aber es ist für ein richtig tolles Werk. Ich bin echt begeistert von der Hochschule. Wie gesagt, wenn ich noch in dem Alter wäre und ich hätte die kennengelernt, ich hätte dort studiert.
Okay, auch wenn es nicht Maschinenbau ist?
Nein, ich habe mir tatsächlich überlegt, Theologie zu studieren. Mal ganz kurz, so mit 16, 17. Es gab dann 3 Gründe, warum ich es nicht gemacht habe. Hebräisch, Griechisch und Latein. ich bin einfach kein Sprachentyp.
Ich weiß, wovon du redest. Ja, genau.
Ich bin kein Sprachentyp und deshalb war das für mich ausgeschlossen.
Welche Vision verbindest du mit der Hochschule? Was willst du damit erreichen oder welche Hoffnung hast du damit?
Also ich glaube, dass aus dieser Hochschule ganz viele junge Leute mit Hoffnung im Herzen und mit Glauben, mit einem gestärkten Glauben in die Welt gehen. Die gehen ja nicht, also das sind der kleinste Teil ist ja reine evangelische Theologie, die dann vielleicht nachher Pastoren werden oder die in die Mission gehen. Ganz viele gehen, zum Beispiel der größte Studiengang Soziale Arbeit, die gehen zu uns Kommunen zum Beispiel, die gehen in freie Werke und machen dort Flüchtlingsarbeit, machen dort Schulsozialarbeit. Und da gehen Menschen gestärkt mit einer Charakterstärkung, mit einer Glaubensstärkung, mit einer Persönlichkeitsstärkung in die Welt. Da geht, glaube ich, ganz, ganz viel Segen in die ganz praktische Arbeit raus. Nicht nur in die rein theologische Arbeit, sondern in ganz, ganz viele praktische Bereiche gehen da tolle Persönlichkeiten raus. Und das finde ich wirklich, da geht Hoffnung aus. Ja.
Eigentlich könnte die Kirche solche Absolventen doch auch für den Pfarrdienst brauchen, oder?
Ja.
Passiert aber bisher nicht.
Soweit ich weiß, hat die Synode beschlossen, das zu tun. Passiert ist, glaube ich, bisher nichts. Wenn ich sehe, wie viele Pfarrstellen vakant sind, wäre das wahrscheinlich eine Option, ja.
Könnten wir auch nochmal so stehen lassen.
Vielleicht. Könnten wir so stehen lassen.
Ingo, zum Schluss unseres Gesprächs habe ich Satzanfänge für dich und ich bitte dich, die Sätze zu vollenden. Für unsere politische Kultur in Deutschland wünsche ich mir
mehr Gemeinsinn. Weniger Egoismus, ja. Mehr Gemeinsinn, weniger Egoismus, mehr auf das große Ganze schauen, weniger auf den Einzelnen, auf sich selber.
Was auch immer passieren wird, mein Herz schlägt vor allem für
Jesus.
Nicht den VfB.
Das tut's. Nein. Nein. Tatsächlich ist Fußball für mich keine Ersatzreligion. Nein, mein Herz schlägt für Jesus.
Danke, Ingo, dass du so offen darüber sprichst, über deinen Glauben, über das, was dich motiviert und trägt. Und wir sind gespannt, wohin dein Weg dich noch führen wird. Ich wünsche dir von Herzen Gottes Segen. Du bist ein Hoffnungsmensch und wünsche dir, dass diese Hoffnung dich weiterträgt.
Vielen Dank.
Und genau das wünsche ich euch auch. Eine Hoffnung, die euch trägt, so ein kleines Stück Himmel im Herzen. Und wenn ihr mögt und ein bisschen Inspiration sucht, dann klickt doch mal rein auf hoffnungsmensch.de. Da findet ihr mehr zum Hören, zum Sehen, zum Lesen, auch ein kleines Buch zum Beispiel. Ich wünsche euch jedenfalls alles Gute, ein Stück Himmel im Herzen und viel Freude beim Weltverändern.